Ja, von meiner Seite auch einen guten Morgen. Die Predigt heute schließt eigentlich, oder was heißt eigentlich, sie schließt unsere Predigtreihe zum ersten Johannesbrief ab. Da war nämlich noch eine offen. Das kommt so ein bisschen hinterher jetzt, das stimmt, aber wir wollten das Thema nicht auslassen. Und ich möchte am Anfang so ein paar Infos vielleicht einfach dazu geben, damit man das besser verstehen kann. Ihr habt den Text ja auf eurem Infozettel, den Predigttext, abgedruckt aus einer ziemlich modernen Übersetzung. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was wir zur Einführung von dem ersten Johannesbrief gesagt haben, vielleicht auch nicht, ich auch nicht. Ich habe nachgelesen. Dieser erste Johannesbrief, der war vermutlich an Heidenchristen gerichtet, also nicht Juden. Und vermutlich war es ein Rundbrief, der nicht nur an eine Gemeinde geschrieben war, sondern der rundgereicht werden sollte. Johannes war vermutlich, ihr hört schon, man weiß das alles nicht so ganz genau, zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, in Ephesus. Ephesus liegt jetzt nicht gerade in Israel, es liegt außerhalb, ne? Genau. Und die Ausführungen in diesem Brief, den er als Rundbrief unter Nichtjuden schrieb, der richtete sich im Wesentlichen an oder gegen Irrlehren, die zu dieser Zeit die Christen verunsicherten. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man das so im Hinterkopf behält, damit man den Text versteht. Und die Fragen, die damals im Raum standen in den Gemeinden, bei den Christen, das waren grundsätzliche Fragen. Zum Beispiel sowas wie: War Jesus wirklich Mensch und Gott? War er wirklich Gottes Sohn, der auf diese Welt gekommen ist? Oder war er Gott und nur scheinbar Mensch? Oder war Jesus nur Mensch und kein Gott? Oder vielleicht noch irgendwie anders? Und die Fragen, die dahinter standen, die waren ganz praktischer Art. Wie kann das sein, dass ein Gott sich kreuzigen lässt? Zum Beispiel. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und je nachdem, wie man das sieht, hat das natürlich ziemlich drastische Folgen für all die Aussagen, die Jesus zum Beispiel gemacht hat, für seine Lehre und für seine Handlungen. Wenn Jesus nämlich nicht Gott war, dann starb er auch nicht stellvertretend für unsere Schuld. Wenn Christus nicht Mensch wurde, dann passt das auch alles nicht mehr zusammen. Und diese Frage ist also sehr wichtig. Und es gab in dieser Zeit eine Strömung, eine Irrlehre, die sogenannte Gnosis, da habt ihr schon mehr von gehört. Und die Vertreter dieser Lehre, diese Gnostiker, die verstanden die Geburt Jesu so, und das war jetzt alles noch ein bisschen anders, dass Jesus als Mensch, was wir als Weihnachten feiern, auf die Welt kam, als Mensch. Also irgendein Baby, wie alle anderen auch. Und seine Kinderzeit erlebte, wie alle anderen auch. Sohn eines Zimmermanns, so in der Werkstatt und so weiter. Und dann bei der Taufe, die wir ja in drei Evangelien geschildert bekommen, kommt in Form dieser Taufe nicht nur der Heilige Geist auf diesen Menschen Jesus, sondern der göttliche Jesus, der Christus. Der erfüllt jetzt bei der Taufe diesen Menschen, und jetzt haben wir das, was wir unter Jesus eigentlich sehen, Gott und Mensch. Und so haben wir diese Wirkenszeit Jesu, bis dann kurz vor seinem Tod, so glaubten diese Leute, da verließ jetzt der göttliche Jesus den Menschen wieder und der Mensch Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Manche Fragen muss man dann nicht mehr beantworten eigentlich, wie war das mit der Jungfrauengeburt und sowas. Aber klar ist, wenn der ans Kreuz geschlagen war, nicht Gott war, dann starb er auch nicht für meine Schuld, für unsere Schuld. Das war die Bedeutung dieser Lehre letztlich. Jesus hätte gelebt und gewirkt, was die Bibel ja bezeugt, aber hätte nicht für die Schuld der Welt gesühnt. Und das widerspricht natürlich der Aussage der Bibel in beiden Testamenten. Die Rechtsprechung damals, die unterschied sich genau wie heute in den verschiedenen Ländern und Kulturen. Bei den Griechen war das wohl so, dass die sich hauptsächlich auf das logische Denken und Beweise verließen, um eine Tat zu beweisen oder zu belegen, gerade wenn es um Verurteilungen ging. Bei Israel war das anders. Das beruht schon auf dem mosaischen Gesetz. In Israel war das so, dass man sich auf Zeugenaussagen stützte. Und zwar mussten das Zeugenaussagen sein, die übereinstimmten von zwei, besser noch drei Zeugen, um eine Tat glaubhaft zu belegen. Das finden wir in Mose. Ich möchte einfach zwei Verse mal zitieren. 5. Mose 17, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht sterben. Zwei Kapitel später, ein einzelner Zeuge soll nicht auftreten wie wieder jemanden wegen irgendeiner Missetat oder irgendeiner Sünde, womit man sich versündigen kann, sondern auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Und da sind auch Maßnahmen beschrieben, was passiert, wenn es zu Falschaussagen kommt. Das hat also diese mosaische Gesetzgebung durchaus im Blick gehabt, dass das vorkommt, und das musste auch hinterfragt werden. Jetzt nur, dass man nicht denkt, also wenn man sich da abgesprochen hat zu dritt, dann war das damit erledigt. Mit diesem Hintergrund, mit diesen, ich sag mal, Regeln, die die Leute damals kannten und wie sie ihr Leben wahrnahmen und verstanden, können wir diesen Text vielleicht auch besser verstehen. Johannes schreibt hier: Jesus Christus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Auch der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Wir haben also drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle drei stimmen überein. Wenn wir schon menschlichen Zeugen Glauben schenken, wie viel mehr dann dem Zeugnis Gottes? Gottes Aussage hat ungleich größeres Gewicht, zumal er damit für seinen Sohn eingetreten ist. In diesem ersten Abschnitt von unserem heutigen Text zeigt Johannes also, dass es mehrfach bezeugt und damit für den israelitischen, für die Rechtsprechung glaubhaft belegt ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er führt drei Zeugen an, wie die Rechtsprechung das verlangte: das Wasser, das Blut und den Geist. Und alle drei Aussagen stimmen überein. Das war für die Juden überzeugend. Und jede einzelne Aussage ist ja auch für sich nochmal belegt. Wir haben die Taufe. Jesus wurde von Johannes getauft. Und diese Taufe, wenn man darüber nachdenkt, das war eine Taufe von Sündern zur Buße. Also für Menschen, die sich als verlorene Sünde vor Gott erkannt haben. Jetzt kann man sich fragen, ist das eine Schlange, in der Jesus sich anstellen musste, wo verlorene Sünde das bekennen? Eigentlich doch nicht. Und trotzdem lässt sich Jesus taufen. Eine Taufe zur Buße. Das ist interessant. Wir nehmen das mit der Taufe ja eigentlich bei uns gar nicht so wahr. Es wird aber immerhin in drei Evangelien beschrieben. An dieser Stelle hier erklärt sich Jesus solidarisch mit uns Sündern. Und das ist im Hinblick auf seinen stellvertretenden Tod ja auch nachvollziehbar. Er drückt aus, dass er den Auftrag, den er von Gott hat, und seine Sendung verstanden hat und sich dem Vater völlig gehorsam zur Verfügung stellt. Und Gott reagiert darauf, indem er ja ein Zeugnis abgibt. Er spricht verständlich und hörbar für die Umstehenden: Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. In der Taufe Jesu wird bezeugt, dass er Gottes Sohn ist, vom Vater selbst. Das zweite Zeugnis haben wir im Tod am Kreuz, wo sein Blut floss. Das haben wir bei den alttestamentlichen Propheten, das haben wir eben ja auch gesungen, ist das ja schon vorhergesagt. Die Taufe ist die Erfüllung von, der Tod am Kreuz ist die Erfüllung von dem, was in der Taufe Jesu den Anfang genommen hat. Diese Solidarität mit dem Sünder ist da Praxis geworden. Und zum anderen haben wir in der Bibel viele deutliche Aussagen, dass genau dieses Blut im Sinnbild, also der stellvertretende Tod am Kreuz, nötig ist zur Vergebung meiner Sünden. Und auch nur das. Und Gott reagiert auch auf diesen Gehorsamsschritt. Wir lesen, dass die Natur sich unnatürlich verhalten hat, als Jesus starb. Wir lesen von Erdbeben, wir lesen von Dunkelheiten, wir lesen davon, dass der Tempelvorhang von oben nach unten zerriss und der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, in die Gegenwart Gottes wieder frei war. Und wir haben auch beide, die Taufe und das Blut als Sakrament überliefert. Wir feiern selbst, wir taufen und wir feiern das Abendmahl zusammen. Und jetzt führt Johannes den Geist Gottes, den Heiligen Geist, als dritten Zeugen auf und setzt ihn sogar an den Anfang. Gott hat Stellung bezogen bei der Taufe und beim Tod seines Sohnes. Und der Heilige Geist bewirkt in uns das Verstehen und das Erkennen, dass Jesus Gott ist, mit all den Konsequenzen, die das hat. Der Heilige Geist verändert unsere Sicht und unsere Wahrnehmung. Er öffnet unser Verständnis für Gottes Wahrheit. Er bewirkt, dass ich glauben kann. Das ist meistens ein Prozess, der irgendwann beginnt und sich entwickelt. Am Anfang verstehe ich nur einzelne Dinge und dann erschließt sich immer mehr. Der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus Gott war in mir. Drei Zeugen. Und damit ist die Forderung der Rechtsprechung in Israel erfüllt. Aber Johannes gibt uns hier noch mehr mit, was den Umgang damit betrifft. Wir lesen dann weiter in unserem Predigttext: Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innern, dass wahr ist, was Gott sagt. Wer es nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, weil er nicht wahrhaben will, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an den Sohn Gottes. Wer an Jesus glaubt, der glaubt mit der inneren Gewissheit an die Aussagen Gottes. Und der Gegensatz dazu, was Johannes hier schreibt, wer eben nicht an Jesus glaubt, der macht damit eine andere Aussage, nämlich, dass Gottes Zeugnis, seine Aussage über Jesus, nicht stimmt. Das größte Zeugnis, die stärkste Aussage ist ja doch die, dass ein Mensch in Jesus durch seinen stellvertretenden Tod Vergebung und ewiges Leben bekommen kann. Wenn wir in den verschiedenen Übersetzungen lesen, dann merken wir Unterschiede, aber auch eine grundlegende Aussage, die in allen zum Ausdruck kommt. Es geht um eine innere Verbindung zu Jesus, auf die es ankommt. Wenn wir das für wahr halten, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Tod, am Kreuz durch seinen Tod unsere Schuld bezahlt hat, bewirkt es noch keine Vergebung. Wir das einfach nur für wahr halten. Es macht uns noch nicht zu Gottes Kindern. Da muss eine innere Verbindung entstehen. Es muss eine Beziehung entstehen. Die Bibel vergleicht das ja mit einer Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung, das ist doch was, wo zwei Menschen sich aufeinander einlassen. Wo zwei Menschen sich aufeinander zuentwickeln. Wo zwei Menschen Vertrauen entwickeln, sich aufeinander einlassen, sich verletzlich machen. Und das prägt und verändert ihr Leben. Liebe will gelebt sein. Wenn da ein Mädchen von dem Ritter ihres Herzens einen Antrag bekommt und sie sagt, du, ich glaube das echt, das halte ich für wahr, dass du mich liebst und magst und es gut mit mir meinst. Und daraus sonst keine Aktion mehr entsteht, dann wird da was nicht funktionieren. Das wird das Verhalten verändern müssen. Man wird Zeit miteinander verbringen. Man wird miteinander Grenzen abstecken für ein gemeinsames Leben. Man wird Zeit miteinander verbringen. Liebe muss praktisch werden. Glaube muss praktisch werden. Wer glaubt, wird sein Leben nicht so weiterleben können, wie es bis dahin gelebt hat. Das funktioniert nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Deshalb sagt die Bibel auch, du kannst einen Gläubigen an den Früchten, an den Auswirkungen in seinem Leben erkennen. Da wird was entstehen, Da wird sich was verändern, was du als eine geistliche Frucht erkennen kannst. Da wird sich das Wesen Gottes in dir widerspiegeln. Und Johannes schreibt, da wird die Liebe ein tragendes Element sein. Und das sieht man, das muss man sehen können. Und das wird nicht aufgesetzt sein, sondern das wird von innen rauskommen. Wenn das auch manchmal eine bewusste Entscheidung sein werden muss und nicht unbedingt ein Gefühl. Jetzt, warum schreibt Johannes das? Und das steht ja da. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an den Sohn Gottes. Wenn du also glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, für dich gestorben und auferstanden, dass er in dir lebt und dich verändert und du dich nach ihm ausstreckst, dann hast du ewiges Leben. Du musst also nicht erst einen bestimmten Grad an Wissen oder an Heiligkeit oder an gutem Lebenswandel oder irgend sowas haben. Du musst dir nichts verdienen, du musst nichts leisten. Das ist eine Frage. Hast du Jesus? Dann hast du ewiges Leben. Wir waren gestern in Düsseldorf auf einer Bootsmesse. Da gibt es eine Halle, da sind so die, naja, ich möchte nicht mehr sagen Boote, das sind die Schiffe, also die passen hier nicht rein. Und da steht man davor mit ein bisschen offenem Mund und glänzenden Augen und denkt, das ist so eine Yacht, wie sie in Monaco da in der Bucht liegt. Ja, und das kaufen Leute, da ist die Million auf dem Konto nicht allein, sondern eine von vielen. Die kosten richtig viel. Und wenn man da sich so ein Schiff angucken will, dann muss man feststellen, dass das nicht geht. Da steht davor ein netter Herr im Anzug und ein paar nette Damen und da sind so Bänder gespannt, da kann man nicht drauf. Und wenn man das trotzdem möchte, dann gibt es eine Frage, die man positiv beantworten muss. Haben Sie einen Termin oder haben Sie eine Einladung? Wir standen da auch gestern davor und wir haben auch gefragt und wir bekamen diese Antwort. Kann man nicht drauf. Die Frage, wenn wir in den Himmel wollen, wird sein, hast du Jesus in deinem Leben? Bist du ein Kind Gottes? Dann hast du ewiges Leben. Und das sagt uns der Johannes hier zu. Wenn du Jesus hast, hast du ewiges Leben. Lass dir das nicht ausreden. Ich weiß, dass man als Christ solche Zweifel haben kann. Ich weiß, dass man als gestandener Christ, der auch in der Verkündigung steht, solche Fragen und Zweifel haben kann. Ist das in meinem Leben wirklich in Ordnung? Lass dir das nicht ausreden. Johannes gibt uns hier was in die Hand. Wo ich sagen kann, da halte ich mich dran fest. Wenn ich Jesus habe in meinem Leben, habe ich ewiges Leben. Wenn ich in einer Beziehung mit Jesus lebe, selbst wenn da Sünde ist, dann habe ich ewiges Leben. Und ich möchte nochmal die Verse, die uns der Wolfgang aus dem Römerbrief gelesen hat, zum Abschluss dann nochmal mitgeben. Ein paar davon wenigstens, weil der Paulus das da auch bestätigt. Es war aus Römer 3, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Zwei Verse später, doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für alle zugänglich ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie allen zugute. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Glaubst du an Jesus als Sohn Gottes? Lebst du praktisch mit ihm in einer Beziehung? Dann bist du ein Kind Gottes, du bist gerettet, du hast Vergebung und du hast eine Wohnung im Himmel. Und du müsstest keine Angst darum haben. Halt dich daran fest, in Zeiten, wo du zweifelst, wo du verunsichert bist. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns solche Worte hast schreiben lassen durch den Johannes, dass wir etwas in der Hand haben, wo wir uns dran festhalten können, dass du uns eine Zusage gibst, wenn wir Jesus haben, haben wir ewiges Leben und eine Wohnung im Himmel bei dir. Du weißt, dass Zweifel kommen können. Du weißt, was uns in unserem Leben umtreibt und dass wir in Situationen kommen können, wo wir da nicht mehr sicher sind. Gib uns immer wieder diese Gewissheit ins Herz, dass wir merken, dass wir in deiner Gegenwart sind. Gib uns immer wieder das Streben danach, mit dir Gemeinschaft zu haben, Zeit mit dir zu verbringen, im Bibellesen, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Ich danke dir, Herr, dass du uns ja herausgerettet hast, uns berufen hast, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, durch Jesus mit dir in Kontakt zu sein. Danke dir für die Vergebung, für deine großartige Liebe, Herr. Amen.